Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Montagsduell, heute wie immer mit Robert Miesig, Journalist, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo Robert.
Schönen guten Abend.
Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater, Strategieberater und einfaches SPÖ-Mitglied.
Hallo.
Die Regierungsbildungen oder Gespräche rundherum laufen. Man weiß aber nicht so genau, in welche Richtung sie laufen. Es wird recht viel geschwiegen, aber was man definitiv weiß, ist, dass das Budgetloch noch größer ist als angenommen, und das dürfte sowohl in der SPÖ als übrigens auch in der FPÖ einige nervös machen, wenn sie in einer Regierung wären, was das bedeuten würde, was man da für Sparpakete machen müsste. Könnte diese ganze Regierungsbildungskiste zumindest zwischen Schwarz und Rot scheitern rund um Sparpakete?
Na, was weiß ich, kennen, wenn du mich fragst, können, alles kann sein. Ich würde es nicht hoffen, weil gerade der Umstand, dass man in einer Situation ist, die ökonomisch schwierig ist, generell, die Rezession in Europa, die Krisen der verschiedenen Branchen, die ja in die Zukunft geführt werden müssen, gleichzeitig das Budget, der Sanierungsbedarf, verlangt ja verantwortliches Handeln. Ja? Verlangt ja auch, verantwortliches Handeln heißt ja in dem Fall, vernünftige Balancen zu finden. Das ist ja nicht so ganz einfach. Also es ist sicherlich einfacher, wenn sozusagen das, der Geldhahn sprudelt. Ja? Von daher würde ich doch erwarten wollen, dass die drei Verhandler jetzt mal, also die drei Parteien, die verhandeln, aber die drei Personen, die da diesen Parteien vorstehen, hier gerade deswegen auch sich verantwortungsvoll verhalten. Also würde ich das jedenfalls nicht hoffen.
Glaubst du, und du kennst ja auch ein bisschen die Stimmung in der FPÖ, und ich höre, dass es da genauso bei den freiheitlichen Stimmen gibt wie bei den Roten, die sagen, puh, was da auf uns zukäme, das brauchen wir eigentlich nicht. Könnte das noch die Gespräche scheitern lassen?
Es scheint, dass es eine Lücke von 18 Milliarden gibt. Also das ist das, was man aus dem Finanzministerium hört, auch von den FPÖ-Nahestehenden Beamten. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Also das ist irre. Also man kriegt die nächsten Tage, kommt da...
Auf 5 Jahre gerechnet, muss man jetzt dazu sagen. Reden nicht von...
Insgesamt mehr. Derzeit ist eine Defizitlücke von 18 Milliarden für nächstes Jahr. Es kommt nächste Woche, wird erwartet der Haushaltsplan der EU, wo die einzelnen Länder beurteilt werden. Das soll, was man aus der Fraktion in Brüssel hört, desaströs sein. Also was die ÖVP und die Grünen die letzten 5 Jahre angerichtet haben, ein Budget ist eine Katastrophe. Also keine nächste Regierung ist wirklich zu beneiden. Also die stehen vor wirklich Mammutaufgaben, weil gleichzeitig Rezession, gleichzeitig die Schulden, die zinsenfreien Jahre kommen weg. Jetzt muss man wieder Schulden mit Zinsen aufnehmen, die Zinsentilgung, Arbeitslosigkeit steigt. Also das weniger Einnahmen, mehr Ausgaben. Also das ist eine Schere, die ist gewaltig. Und man muss jetzt einfach sagen, die Regierungsverhandlungen, natürlich bekanntermaßen, ich bin für freiheitliche Regierungsbeteiligung, aber wenn jetzt die verhandeln, dann muss man sagen, sie müssen einmal aus der Parklücke raus und anfangen, Gas zu geben. Jetzt haben wir fast Mitte November, bis Ende des Jahres sollte eigentlich eine Regierung stehen, dass man Anfang Jänner beginnen kann zu arbeiten. Das geht sich derzeit aus derzeitiger Sicht nicht aus, weil es nicht einmal Untergruppen gibt, die verhandeln, weil es nicht einmal richtig am Fahrplan noch gibt, die verhandeln. Es gibt diese Sondierungsgespräche, es gibt ja auch noch keine Koalitionsverhandlungen. Heute waren das erste Mal die NEOS mit dabei. Und das, was ich habe ja nur OM24 gelesen, was aus den ersten Schreckensmeldungen kommt, was der Bevölkerung droht, ist natürlich eine Katastrophe. Also, dass überlegt wird, Pensionsantrittsalter zu erhöhen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, die Mineralölsteuer zu erhöhen, die Alkoholsteuer zu erhöhen, die Tabaksteuer zu erhöhen.
Das sind immer Beamtenpläne.
Aber das sind lauter Pläne, ja. Die wieder die arbeitende Bevölkerung oder
das
die Bevölkerung,
auch bei
die FPÖ hat ein Nulldefizit geschafft und keine Steuern erhöht. Das muss man dazu sagen.
Diese Pläne, die du jetzt aufgezählt hast.
Es gab keinerlei Steuererhöhungen bei der letzten türkis-blauen Regierung und man hat ein Nulldefizit geschafft, sogar einen Überschuss 2019. Trotzdem ist ja keine Entschuldigung. Also von der ganzen Herren, alle diese Pläne betreffen Leute, die arbeiten oder lang gearbeitet haben oder später gehen. man hört nichts von irgendeiner Kürzung bei den Sozialsystemen, bei Leuten, die nicht arbeiten wollen, nicht bei denen, die nicht können. Es gibt keine Kürzungspläne bei der Mindestsicherung, außer dass man sogar die Mindestsicherung von den Ländern ins AMS und damit ins Bundesbudget geben will. Und das ist eine Dauerbelastung. Das sind Dauerbelastungen der arbeitenden Bevölkerung und das ist inakzeptabel. Das ist ja furchtbar, wenn das so kommt.
Gut, wir wissen nicht, ob es so kommt.
Ja, ich habe es ja bei euch gelesen.
Ja, aber wir wissen ja nicht einmal, ob es diese Regierung geben wird. Und ich sage es noch einmal, es gibt immer diese Beamtenpläne. Also seit ich diese Regierungsbildungen beobachte, kommen immer die gleichen Vorschläge. Das muss man dazu sagen. Das ist alles nicht so.
So haben wir am System sparen und nicht bei den Leuten arbeiten.
Aber trotzdem kommt immer das Gleiche. Jetzt warten wir mal ab. Aber ich frage noch einmal, auch wenn du das Ganze hörst. Und ich sage, ich habe ja von Roten die quasi, sagen wir, durchaus Einfluss haben, in den letzten Tagen schon gehört, naja, das wird schon sehr, sehr schwer werden, weil eben, wie sollen wir da solche Sachen mittragen? Wie könnte man diesen gordischen Knoten lösen, dass du einerseits natürlich einsparen wirst müssen, andererseits aber eben nicht diese Belastungswelle, die der Heimer jetzt aufgezählt hat.
Ja, also zunächst einmal, natürlich kann man sich Situationen vorstellen, gerade im politischen Spiel, wo quasi alle Parteien sagen, na, wir wollen ja gar nicht regieren, weil in dieser Phase wollen wir nicht regieren, weil das kann uns nur schaden. Ja? Das ist natürlich aus der reinen Parteiegoismus von politischen Akteuren in einem gewissen Sinne nachvollziehbar. Ich kenne ja auch, wir kennen ja alle unsere Pappenheimer. Genau. Das kann man sich also gut vorstellen, dass es da solche Haltungen gibt. Ja. Diese Haltung ist aber weit entfernt von dem, was man nennen kann, staatspolitische Verantwortung. Ja? Also da bin ich ja auch immer der Fürsprecher von staatspolitischer Verantwortung. Erstens mal schon unmittelbar nach der Regierung, nach der Wahl selber. Dass es hier jetzt wirklich auch darauf ankommt, Verantwortung zu zeigen, dass ÖVP, Sozialdemokraten und NEOS eine solche Regierung bilden, auch trotz des Rucksacks an Verletzungen, Verwundungen, Opposition, Regierung der letzten Jahre, die gemacht worden sind. Das Zweite ist dann, ein Paket zu schnüren, das mehreren Ansprüchen gerecht wird. Einerseits sozusagen natürlich den Sparzwängen und andererseits den Notwendigkeiten, die Konjunktur wieder zum Anspringen zu bringen und nicht Europa als Ganzes, es ist ja nicht nur ein österreichisches Problem, kaputt zu machen. Was man ja auch noch,
aber das wird zum Beispiel nicht funktionieren mit den Plänen der SPÖ, dass man die Unternehmenssteuern verdoppeln soll oder sowas.
Warum soll das nicht funktionieren? Ich meine, du meinst gegenüber den Koalitionspartnern? Ja, natürlich. Ja, jede Partei muss dann natürlich auch noch mal runter von Forderungen, die sie gestellt hat. Und gleichzeitig sind wir in dem europäischen Problem, das soll man nicht ganz vergessen, dass ja jetzt über viele Jahre hinaus die europäischen Defizitregeln generell sistiert worden sind und jetzt modernisiert worden sind. Und das würde eigentlich theoretisch bedeuten, dass ab nächsten Jahr alle europäischen Länder wieder mehr oder weniger dieses Defizitziel von 3% einhalten müssen. Wenn das alle gleichzeitig tun, wissen wir auch, was daraus folgt, nämlich sozusagen ein Kaputtsparen. Dann spart man sich hinein in eine Rezession und wird gar nicht das Ziel erreichen, weil dann gibt es natürlich auch weniger Steuereinnahmen und alles und wird man nicht mehr das Konsolidierungsziel erreichen. Also da braucht es natürlich dann auch Verhandlungen mit den europäischen Partnern, der Europäischen Kommission. Deutschland hat ein ähnliches Problem, dass man hier vielleicht langsamer runterkommt. Also man wird sicher nicht ein Defizit von 3% erreichen, sondern sagen wir, statt 3,9, die prognostiziert sind oder irgendetwas dieser Art, 3,6 und dann langsam runter. Und das musst du in einer balancierten Form hinkriegen, dass du natürlich Geld hast für die notwendigen Ausgaben im Bildungsbereich, die Schulen, die im Integrationsbereich, da wo große Defizite sind und gleichzeitig, wo du konsolidierst und andererseits unsere Wirtschaft wieder am Laufen bringst. Das ist ganz einfach, sage ich jetzt mal, aber es ist natürlich das Schwierigste, was es gibt.
Österreich hat ja kein, muss man wirklich dazu sagen, Österreich hat ja kein Einnahmenproblem, Österreich hat ein Ausgabenproblem. Die Regierung hat mit ihrer letzten Steuerreform ja sogar die Steuern- und Abgabenquote von unter 43 auf über 43% erhöht. Also das ist ja jetzt nicht wenig. Wir sind im europäischen Vergleich ein Höchststeuerland, haben trotzdem das höchste Defizit und das geringste Wirtschaftswachstum unter Rezession. Da läuft ja was falsch. Also das ist ja nicht, weil die Leute zu wenig zahlen, sondern weil anscheinend Österreich und Deutschland was falsch machen, weil alle anderen Länder rundherum stehen besser da, wie wir, auch beim Wirtschaftswachstum etc. Natürlich nicht beim Budgetdefizit. Frankreich zum Beispiel ist ein Wahnsinn. Frankreich ist irre, also die sind auf griechischen Wegen. Aber Österreich und Deutschland eigentlich die Lokomotiven der europäischen Konjunktur sind zurzeit völlig am Ende. Und warum man die Wirtschaft nicht mehr mit höheren Steuern belasten kann? Naja, weil 50% der Wirtschaft überlegt, abzuwandern und 4 von 10 exportierenden Betrieben die letzten 3 Jahre Produktion und Arbeitskräfte ausgelagert haben. Wir schon ein massives Problem haben, wir schaffen das ja nicht, indem wir uns deindustrialisieren, sondern wir brauchen ja mehr Arbeitskräfte, wir brauchen mehr Wachstum, wir brauchen mehr Industrie, wir brauchen geringere Energiekosten, weil das geht sich sonst alles nicht mehr aus. Ansonsten werden wir nicht rauskommen. Also das nur mit Schulden wird das nicht funktionieren. Das ist der frühere griechische Weg, das geht schief. So, das funktioniert einfach nicht. Nur immer mehr Schulden. Ich bin schon bei dir, dass man investieren muss in die richtigen Bereiche. Das heißt, dass die Bildung mehr Geld braucht. Allein bei der Migration, die wir haben, ist unbestreitbar. Wenn 4 von 10 Wiener Volksschulkindern nicht mehr beurteilt werden können, weil sie nicht genug Deutsch kennen, dann haben wir ein Megaproblem. Warum dann der zuständige Stadtrat eigentlich dann Bildungsminister der NEOS werden soll, ist auch ein Rätsel, aber das wird man dann sich anschauen. Aber wir brauchen wieder, ich hätte auch gern mal die Zahlen vom Kassensturz, der muss ja fertig sein. Jetzt haben wir genug Zeit gehabt und im Finanzministerium sollte man das auf Knopfdruck haben und nicht warten, bis das von der EU kommt. Was ist denn wirklich jetzt bei den Zahlen so? Man hört ja immer nur, es soll, es kann, es soll noch viel schlimmer sein, wir sollen nicht nur 4% Defizit haben, sondern bis zu 4,4% und dann hast du ein echtes Problem. Also ich hätte gerne mal die Zahlen auf dem Tisch.
Verhandler dürften diese Zahlen haben.
Und wenn man dann sieht, dass der Herr Brunner ein Finanzministerium, also der Finanzminister und künftige EU-Kommissar ein Abschiedsfest mit ein paar hundert Leuten auf Kosten der Steuerzahler feiert, dann fragt man sich, was feiert denn der? Das Rekorddefizit, die Rekordsteuern oder dass er sich rechtzeitig schleichen kann?
Ein Großteil der Probleme, in denen wir jetzt natürlich stecken, sind Folgen von Corona-Ausgaben, aber auch insbesondere von Krieg und den sozusagen der Energiepreiserhöhung und den damit Folgen für die Industrie, insbesondere in Deutschland und Österreich, also in den eher östlichen westeuropäischen Ländern. Ja. Das ist natürlich ein Problem, das wir nicht mehr aus der Welt bringen. Wir bringen nicht mehr aus der Welt die Inflation, die man durchlaufen hat lassen vor 1 oder 2 Jahren. Ja. Haben andere an dieser Stelle immer wieder gesagt, dass man nicht nur den Menschen Geld geben soll, dass sie die höheren Preise stemmen können, sondern dass man besser politische Maßnahmen setzt, preisstabilisierende Maßnahmen, möglicherweise auch subventionierende Maßnahmen, die den Preisauftrieb selber reduzieren. Ja? Jetzt hat man den Preisauftrieb natürlich, mit den allen Folgen auch für die österreichische Industrie, ihre Kostenstruktur, ihre Wettbewerbsfähigkeit. Die Beschäftigten mussten dann, die Gewerkschaften mussten nachziehen und entsprechende Lohnerhöhungen fordern. Das ist natürlich ein Rucksack, den die jetzige Regierung, welche oder die künftige Regierung von der bisherigen erben wird. Ja, da wurden Fehler gemacht, ohne Zweifel, hat man ja in der Begleitung dieses Prozesses immer wieder gesagt. Und jetzt muss man damit umgehen. Es hat relativ wenig Sinn, darüber zu diskutieren, über Geschichten, die Vergangenheit sind. Jetzt muss man mit dem Problem umgehen.
Und deswegen schalten wir jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir dann über was anderes weiter, nämlich über einen roten Jäger, der trotz quasi Waffenverbots just mit Röne Benko jagen geht und die dementsprechenden Fotos wurden gepostet, um wen es geht und welche Folgen das in der SPÖ haben könnte. Darüber reden wir gleich nach der Werbepause weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, wie immer mit Heimo Leposchitz, hallo, und Robert Miesig, rechts gegen links oder FPÖ gegen SPÖ, auch wenn Sie beide nicht offizielle Sprecher Ihrer Parteien sind und vor allem der Robert gerne auch abweichende Meinungen zur SPÖ hat. Ich sage es jetzt dazu, bevor du es dazu sagst.
Bevor wir beim nächsten Thema sind.
Bevor wir jetzt genau beim Thema SPÖ nämlich sind, da muss ich eigentlich wieder mit dem Robert anfangen, aber du kannst dann genügend dazu sagen. In dem Fall könnte es sein, dass der Heimer vielleicht mehr Sympathien mit diesem roten hat als du, aber schauen wir mal. Die Rede ist, Überraschung, Überraschung, vom Tiroler SPÖ-Landeschef Schorsch Dornauer, der eigentlich ein Waffenverbot hat, der aber mit dem René Benko jagen war. Und die, die sich beim Jagen auskennen, sagen, aufgrund des Kopfschmucks, ich sage es jetzt einmal so, den er aufhatte, wirkt es als sehr eher just der Jäger gewesen, wenn man sich da mit einem erlegten Tier auch fotografieren hat lassen. Wie lang ist denn der Herr Dornauer in der SPÖ? Und er gilt ja als ministrabel in der SPÖ, als möglicher potenzieller Verteidigungsminister für die Roten, noch tragbar?
Also ich glaube, es ist jetzt keine Frage der Sympathie, weil so unsympathisch ist mir der Dornauer nicht. Ich finde ihn ja ganz nett. Aber ich glaube, das Maß ist da jetzt voll. Ja, also es sind ja zwei Dinge. Erstens mal mit dem Herrn Benko auf eine Jagd zu gehen. Jemand, der als mutmaßlich betrügerische oder Krieder und was auch immer hier auf jeden Fall ganz
also viele betrügerisch
Menschen, wissen ja, wir
natürlich
immer.
Nicht, es ja. gibt die Unschuldsvermutung, aber der
auch wie immer man das extreme, nennen mag, ja, wie genau, man das nennen mag, also eine Insolvenz so hinzulegen, ja. die ganz, ganz vielen Leuten dramatisch geschadet hat und was da noch alles rauskommt und auch diese Unverfrorenheit dieser Geschäftspraktiken mit so jemand darf man als Sozialdemokrat, aber ich glaube meiner Meinung nach auch als generell als Regierungsmitglied und als Mitglied einer Landesregierung auf kein Foto drauf sein, ja, egal, also man sollte sich generell fernhalten und wenn man es schon nicht tut, dann muss man aufpassen, dass man nicht dabei fotografiert wird. Das ist das eine. Das ist aber eine symbolische Geschichte. Das ist jetzt nicht verboten, aber sollte man eher bleiben lassen. Das andere ist, wenn ich ein aufrechtes Waffenverbot hat, was er ja deswegen hat, weil er 2019, wenn ich mich richtig daran erinnere, sozusagen unvorsichtig seine Waffe im Auto liegen hat lassen und so einer vergessen hat, das Fenster zuzumachen. Dadurch hat er ein 5-jähriges Waffenverbot, darf also nicht schießen und dann ist er bei einer Jagd dabei und dann sagt er, er hat ja nicht geschossen. Warum ist dann sozusagen quasi dieser Indianerschmuck politisch unkorrekt
zu formulieren? Ich wollte gerade sagen,
doppelt politisch inkorrekt, ja nämlich sowohl den Jägern als auch den Indianern gegenüber, ja, so formulieren darf, ist die Frage. Und er hat dann auch gesagt, das ist nicht mein Hut, er hat es ihm ausgeliehen. Die Frage ist aber, von wem er es ausgeliehen hat, weil alle anderen haben einen Hut aufgehabt. Also es ist ja einfach absurd, ja, würde ich jetzt mal sagen. Andererseits sagt er, er hat nicht geschossen. Na gut, dann wird, ich glaube aber nur, gut, es ist vorbei, ja, es ist aber, vorbei, mit George ist es vorbei und er weiß es halt noch nicht und morgen wird er das realisiert haben oder übermorgen.
Jetzt, du findest ihn, glaube ich, sympathisch, er findet ihn auch sympathisch, aber es geht hier nicht um Sympathien oder Nicht-Sympathien. Auch als Strategieberater kann er sich noch halten.
Na, George, es ist vorbei. Also ich mag ihn ja wirklich privat gern, also wir haben auch schon das eine oder andere Bierchen miteinander getrunken, er ist ein sympathischer Mama, aber das geht sich nicht mehr aus. Also das geht einfach nicht. Also vielleicht wollte er ja nur zeigen, dem Michael Ludwig, dass Waffenverbotszonen nicht wirken. Aber ich glaube, das war jetzt nicht der Hintergrund. Nein, du kannst als Politiker, gerade SPÖ oder auch freiheitlich, mit dem Herrn Benko nicht jagen gehen. So, das ist die Frage. Es stellt sich auch die Frage dazu, warum lädt der Benko den Landeshauptmann Stellvertreter von Tirol ein? Weil da geht es ja auch um das Landesfinanzamt, wo es Probleme gibt in Tirol etc.
Der ist ja Tiroler, der Benko, ja.
Und der ist ein Tiroler, also der hat ja auch mit Tirol, mit den Tiroler Behörden massive Probleme. Warum lädt der Benko ihn dann ein? Warum ist er mit dem Benko dort? Also das ist auch als Landeshauptmann Stellvertreter ganz, ganz, ganz furchtbare Optik, ohne irgendwas vorzuwerfen, aber die Optik ist eine Katastrophe und der Benko hat sehr viele Menschen jetzt, ich sage mal, nicht klagbar, sehr, sehr viel Geld gekostet. Das ist mich einmal so formulieren, auch kleinen Zulieferern und etc. Also da würde ich, glaube ich, als Freiheitlicher, als Sozialdemokrat kann man mit dem Herrn Benko nicht mehr streifen und denkt man sich auf dem Foto, sind halt mehrere hier schon wieder, einen anderen oben. Also wenn du das anschaust, auch wie du richtig gesagt hast, ich habe ja nicht geschossen, hat die Waffen in der Hand am Foto. Hat den Beutebruch, heißt das oben am Hut. Und das ist, kriegt automatisch derjenige, der schießt und geschossen hat. Er hat auch die Hand am Geweih, das ist auch ganz klassisch. Und wenn er dann sagt, das Foto war ja nicht zur Veröffentlichung, also bitte das als Ausrede, das ist, puh, das ist schon äußerst, äußerst
schwierig. Nein, das wird sogar stimmen, dass das nicht zur Veröffentlichung
ja,
dass
das glaube ich mir
hat,
total.
Aber das, nein, klingt
aber,
nach.
Aber das ist halt...
Das hilft
es,
halt
es
nicht.
Ist, George, es ist vorbei, das geht sich nicht mehr aus, bei aller persönlichen Wertschätzung, aber das geht sich als Politiker, auch als Landeshauptmann, Stellvertreter, nicht mehr aus und das wird sich in keiner Partei ausgehen.
Die Frage ist, er selber scheint es ja noch nicht so zu sehen. Was wird denn Andreas Babler da machen?
Ja, Andreas Babler wird ihm wahrscheinlich, wenn, kann ich nicht beurteilen, aber werden Sie wahrscheinlich, wird ihm sagen, dass er zurücktreten soll. Aber von daher, das hat ja noch relativ wenig Einfluss, weil ein Bundesparteivorsitzender kann nicht einen Landesparteivorsitzenden absägen. Das kann allenfalls die Landes...
Das kann die, allenfalls die Landes...
Ja, aber du kannst dich dann auch dagegen stellen. Klar. Und das hat, muss keine Auswirkungen haben. Ich glaube aber...
Du glaubst, dass er selber verstehen wird?
Ich bin jedoch auch nicht mehr der Jüngste und habe eine gewisse Lebenserfahrung. Meine Lebenserfahrung sagt mir auch, dass sich solche Leute, wenn sie so etwas errennt, zunächst mal gegen das Unausweichliche sperren, weil sie eine Zeit lang brauchen, um es zu realisieren. Und ein, zwei Tage später realisieren auch die Leute, dass es jetzt vorbei ist. Das glaube ich an sich schon.
Aber ist es auch dieses Gefühl, ist das bei uns in Wien stärker ausgeprägt oder sieht man das auch in Tirol so? Ich muss jetzt so fragen, weil öfters ist es ja so, dass man im Bund Sachen ein bisschen anders sieht als in den jeweiligen Landesorganisationen, wurscht welcher Farbe.
Ich sage mal, man muss ja unterscheiden zwischen Bevölkerung und roter Landesorganisation. Die kennen sich ja anders, weil zum Beispiel die rote Landesorganisation
ist gerade eher links.
Die ist dort eher links, gerade ja. Die Innsbrucker. Die haben zum Beispiel seine Instagram-Fotos mit der italienischen Rechtspopulistin, haben sie massiv aufgeregt. Ich glaube, in der Bevölkerung war das wurscht. Also sehr viele haben sogar gemeint, huhu, lässig. Und das muss man unterscheiden. Die Innsbrucker haben ihn ja auch schon zum Rücktritt aufgefordert. Nächste Woche ist ein Landesparteirat, also ein Landesparteivorstand in Tirol geplant. Also schauen wir mal, wie es da ausgeht. Es ist ja auch die Frage, wer hat das Foto gespielt an die Kronenzeitung, nachdem der Georg Dornauer ja im Gespräch war als Minister in einer künftigen Regierung. Schaut das eher ziemlich nach parteiinterner Intrige aus, dass ihn wer abschießen wollte. Weil sonst, also bei den Blauen weiß ich, dass sie es nicht gehabt haben. Und die ÖVP hat null Interesse, den Dornauer zu killen, weil da die ÖVP legt in Tirol sehr schön zu und die SPÖ, auf Kosten der SPÖ bei den internen Umfragen, die sie haben, die hätten keinen Grund dafür. Der Dornauer ist ein sehr braver Koalitionspartner, der grundsätzlich relativ fleißig arbeitet. So, also schaut das auch nach weiterer SPÖ-interner Intrige aus. Und die SPÖ hat halt eine katastrophale Serie. Ich meine, das hat angefangen jetzt mit dem Luger, dem Linzer Bürgermeister, der gehen hat müssen, dann sind jetzt der Ecker und der, also Salzburg-Chef und das hätte aber eh erklärt jetzt. Also der Ecker und der Oberösterreicher sind gegangen aus persönlichen Gründen. Ja. Die haben nichts angestellt, das muss man auch dazu sagen, dass sie nicht sind. Aber es ist natürlich für die SPÖ, und wenn jetzt der dritte, innerhalb von einem Monat, der dritte Landesparteiobmann weggeht und du gerade Regierungsverhandlungen führst, jetzt gerade vor ein paar Minuten hat der Rudi Fussi, der Kandidat gegen den Babler, gepostet, dass der Babler ja auch schießen war auf Einladung vom Wasserverband. Und das wäre auch eine verbotene Geschenksannahme. Also da geht es drunter und drüber in der SPÖ. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, das muss der Herr Fussi wissen.
Und das weiß ich auch nicht, weil...
Ich sage nur, da geht es drunter und drüber.
Das
S in SPÖ steht sicher nicht für Stabilität derzeit.
Der Herr Fussi ist auch nicht die SPÖ, aber grundsätzlich, abgesehen von dieser letzten Pointe, hast du natürlich recht. Es ist nicht wahnsinnig, es ist auch, so unterschiedlich die Fälle sind, natürlich für eine Partei nicht super, super chillig, wenn du drei Landesparteien Parteivorsitzende innerhalb von drei Wochen
während Regierungsverhandlungen
verlierst in Parteien, die sowieso schon mal wahrscheinlich, sagen wir mal, in unterschiedlichem Maße, aber krisengeschüttelt sind. Ja, die eine ist klar, aber in der Regierung, die andere ist ein bisschen stärker noch, aber halt sozusagen seit Jahren in der Opposition. Das sind alles keine Situationen, die dich freuen. Und dann musst du jetzt quasi neue Parteivorsitzenden in der Situation in drei Landesorganisationen finden, die vielleicht auch aufgrund des Umstands, dass sie jetzt schon lange nicht mehr ganz starke Parteien sind, vielleicht auch nicht mehr so ein tolles personelles Reservoir haben. Ja, das ist alles nicht schön, ja? Völlig klar. Völlig klar, unabhängig davon, es ist ja vorher nicht so gut gelaufen in der SPÖ Tirol mit Georges Stornauer. Was hat man bei den letzten Wahlen gemacht? Irgend sowas rum.
Platz 3.
15, ja, aber irgendwas um die 15%. Irgendwie kein total schönes Wahlergebnis. Ne?
17, glaube ich.
Ja, 17.
Aber
ja,
von 2 auf 3 geflogen.
Ja, ja, dann wird man halt eine neue Person haben, die vielleicht sogar besser ist
als Stornauer. Aber jetzt müssen wir schon ganz kurz, weil diesen Punkt, den der Heimo genannt hat, es geht ja nicht nur um den George Stornauer, das ist jetzt der jüngste quasi Eklat, der passiert ist, wo eigene Parteifreunde schon sagen, das Maß ist voll, das wird sich nicht mehr ausgehen. Aber diese Liste, die der Heimo aufgezählt hat, die stimmt ja. Ja, dass da
mit dem Rücktritt von Lindner und von Eger.
Und von, dass da tatsächlich nicht der Eindruck einer Stabilität da ist und dass man den Eindruck hat, dass die SPÖ genauso ein zerstrittener Haufen ist wie eh und je. Wir wissen auch, wer im Hintergrund wieder darauf wartet, zuzuschlagen. Damit meine ich jetzt nicht Rudi Fussi, also grundsätzlich... Was sendet die SPÖ da für Signale aus?
Also die SPÖ sendet mir jetzt gar keine Signale aus, sondern Herr Dornauer hat offensichtlich an einer Jagd teilgenommen, an der er wahrscheinlich so nicht teilnehmen hätte dürfen. Und es wurde ein Foto gemacht, und dieses Foto hat ja nicht einer von der SPÖ gemacht, ganz offensichtlich, sondern er selber oder seine Jagdgesellschaft. Und über die muss er nach draußen gekommen sein. Ist ja jetzt nicht so, dass sich der Babler oder ein Mitarbeiter von Andreas Babler im Gebüsch versteckt hat, um dieses Foto aufzunehmen. Ja, also das ist mal das Erste. Ja. Insofern würde ich da jetzt keine große SPÖ-Geschichte draus machen.
Nein, aber es geht noch einmal, es geht um diese Serie an Rücktritten. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendjemand der SPÖ unterstellt, das Foto...
Ja, aber da muss man die Sachen wirklich auseinanderhalten. Du hast den oberösterreichischen Landesparteivorsitzenden, der ein junger Mann ist, also ich glaube, er ist so knapp um die 40 und zwei kleine Kinder hat und von sich die Entscheidung getroffen hat, er will diesen Job nicht länger machen, sonst sieht er seine Kinder nicht mehr. Und es gibt nicht wenige im politischen Feld, die solche Entscheidungen treffen. Nicht, dass sie zurücktreten, sondern ich habe schon von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ich will eine solche verantwortliche Position nicht übernehmen, weil dann sehe meine Kinder nicht. Ja? Also auch im Hinblick auf unsere Zuseher, die immer glauben, im politischen Feld schlagen sich alle um die Chefposten. Das tun sie nicht. Ja? Du musst manchmal die Leute mit dem Netz fangen, weil sie die Leute ja auch wissen, was es an Zeitaufwand bedeutet.
Es wurde ja konsequent gegen seine Vorgängerin intrigiert. Also er wollte schon diese Position haben.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob da er so mit drin integriert wird. Beim Lindner weiß ich jetzt nicht. Aber ist ja auch egal. Sowohl Lindner als auch David Eker gingen aus freien Stücken, offensichtlich auch aus Gründen, die im Privaten liegen, beim Eker auch auf die Konzentration hin, auf seinen Bürgermeisterposten. Da wird man andere Nachfolger finden. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt im Gespräch ist und auf wen es zuläuft, wenn es schon überhaupt auf jemanden zuläuft. Es ist kein Zeichen von Stabilität in der jetzigen Situation, aber es muss jetzt auch nichts Schlechteres nachkommen, als es vorher war, weil auch David Eker hat die Wahl nicht triumphal gewonnen. Ja. Ja? So.
Okay, wir schalten ganz kurz noch drauf,
weil muss man schon dazu sagen, also wenn es nicht läuft, dann geht es sich leichter, muss man auch dazu sagen als Politiker, weil wenn du erfolgreich bist und alles läuft, dann bleibst du meistens, wenn es nicht läuft, dann gehst du leichter und du stehst ja auch in der Steiermark de facto die Möglichkeit, dass der vierte SPÖ-Chef verloren geht, weil wenn der Lang wirklich so zerrieben wird im Duell zwischen Kunasek und Drechsler, dann ist der Lang wahrscheinlich auch weg. Und beim Babler kann sich auch nicht erinnern, der ist ja auch Jäger mit Eigenjagd, der hat sich nicht einmal erinnern können, wann er überhaupt einmal schon einen Bock geschossen hat, wo sich jeder Jäger erinnert. Also da gibt es anscheinend ein Jagdproblem in der SPÖ.
Solange ihr alle miteinander Bambi in Ruhe lasst, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir gleich weiter über die USA. Und zwar ganz kurz, aber diese Debatte um Wokeness oder Nicht-Wokeness, was hat das mit dem Sieg von Trump zu tun oder nicht? Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell zwischen Robert Miesig und Heimo Leposchitz, rechts gegen links, links gegen rechts. Und wir kommen jetzt zu den USA. bekanntlich hat vor einer Woche, also am Dienstag, Donald Trump gewonnen. Und da gibt es jetzt in den USA unter den Demokraten heftige Debatten, ob das quasi auch hausgemacht sei, nona, sage ich dazu, wenn jemand wie Donald Trump gewinnt, dass es auch hausgemacht ist, aber über die Gründe wird gerätselt. Und dann gibt es einige, die der Meinung sind, es habe mit Wokeness, diese Woke-Sachen zu tun, also links. Wir haben ja gesehen, was an den Universitäten in den USA los war. Ich sage nur als Stichwort diese ganzen Pro-Hamas-Demonstrationen teilweise auf den Universitäten, die die Stimmung noch angeheizt haben und für viele sichtbar gemacht haben. Wie sehr spielt das deiner Meinung nach da mit hinein? Weil andere sagen wiederum, naja, aber genau Joe Biden war eigentlich nie ein Vertreter der Wokeness. Naja, der war auch nicht
Biden hat es halt zugelassen und ich glaube, dass die Wokeness ist jetzt nicht das allergroße Breitenproblem, aber es zeigt natürlich, es ruiniert den Ruf der Linken, so dass alle denken, die sind ja alle nur mal Spinner. Und Kamala Harris hat ja ein furchtbares Interview gegeben, wo sie gesagt hat, we all have to be woke, I want to be more woke. So, das tut dann natürlich nicht gut und die Republikaner haben das auf und abgespielt auf allen Social-Media-Kanälen, logischerweise hätte ich auch gemacht. Wenn sie so dämlich ist, das zu sagen, spiele ich das auch. Umgekehrt war es ja genauso. Aber ich glaube, das Wahlentscheidende war, ist das, was die Demokraten gecheckt haben, dass es sowohl Gutverdienern wie Schlechtverdienern Leuten einfach schlechter gegangen ist wie zu Beginn der Periode von Biden. Die meisten Menschen haben das Gefühl gehabt, es geht ihnen schlechter und es ist wurscht, ob es ihnen real schlechter geht oder nicht schlechter geht, ob die Wirtschaft gut geht. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir schlechter geht, dann ist es egal, wie die Realität ist, weil dein Gefühl beeinflusst deine Wahlentscheidung. Und die Demokraten haben halt eine katastrophal schlechte Wahlkampagne geführt, was man so beurteilt. Sie haben Social Media völlig, völlig aufgegeben. Das hat die Trump-Kampagne war großartig, soweit ich das verfolgt habe, TikTok etc. hat Trump einfach.
Gut, aber da haben die Algorithmen.
Ich klicke beides an. Also ich bin da massiv, also ich bin den Demokraten auch, eher. Also, die waren aber halt auch schon sehr gut.
Und die waren gut.
Und die Harris hat meiner Meinung nach die falschen Themen gesetzt. Sie hat sich. Der schwerste Fehler war, dass sie nicht gleich Präsidentin geworden ist, dass Biden nicht gegangen ist, dass sie lame duck war. Es sind so viele handwerkliche Fehler passiert, da hat sie keinen Präsidentenbonus. Sie hat mitgefangen mit dem alten System, hat nichts Neues sein können. Und sie hat so auf Modethemen gesetzt, sie hat sie hat die europäischen Journalisten haushoch gewonnen, aber gleichzeitig hat niemand gecheckt, dass neben den herkömmlichen Medien der Trump zu jedem YouTuber geht, in jede kleine Radioshow etc. Nur die YouTuber haben halt bis zu 50 Millionen Reichweite. Das, die TV-Debatte, Harris.
Ich habe das gecheckt, weil das ja, war ja schon 2017.
Aber Harris hat zum Beispiel keine Interviews gegeben, da Trump hat es gemacht. Ne? Und nur als Vergleich, er hat an YouTuber ein Interview gegeben, 1,5 Stunden, das hat über 50 Millionen Abrufe gehabt. Die TV-Debatte Harris gegen Trump hat 75 Millionen gehabt. Also allein die Dimensionen, wie groß das mittlerweile ist, die haben es verpusht, die Demokraten.
In den USA. Das stimmt schon, aber ich möchte auch speziell an dich diese Frage mit der Wokeness. Ja? Weil wenn man die USA kennt, weiß man, das Wokeness-Problem war vor allem in der Obama-Zeit, aber aus der Zeit gibt es halt diesen Ruf. Das heißt nicht, dass es der Obama war, aber es war in diesem Zeitraum. Und das stimmt natürlich, dass sie so Antworten gegeben hat. Es stimmt aber auch diese Bilder der Demonstrationen, wo auch teilweise US-Flaggen gebrannt haben, was gerade im Mittleren Westen und in den Südstaaten alles andere als gut ankommt. Wie sehr hat das Ganze verstärkt? Weil natürlich war Wirtschaft, Migration und all diese Themen im Vordergrund.
Nein, es hat es bestimmt ein bisschen verstärkt. Es ist nur gleichzeitig absurd, es ihr vorzuwerfen, dass Demonstranten, also sozusagen der Parteispitze und der Kamala Harris oder Biden, dass aber Demonstranten, so die de facto gegen diese Regierung demonstrieren, dass sie dafür irgendwie verantwortlich sein soll. Ganz im Gegenteil, also diese Pro-Hamas oder wie du es nennst, Pro-Hamas-Demonstranten oder Pro-Palästina-Demonstranten, was auch immer, aber jedenfalls, und da gibt es ja auch Graustufen, aber alles,
ja,
was sie... auch die anderen... Was sie vereinigt hat, ist, dass sie sozusagen gegen diese hundertprozentige Unterstützung der beiden Regierungen und Harris für Israel dagegen sind. Ja? Also die haben ja gegen diese Regierung demonstriert. Das ist das eine. Was Biden natürlich sehr gut gemacht hat, und da war er sicherlich besser als Kamala Harris in seiner ersten Kampagne und auch über weite Strecken dieser 4 Jahre, ist überhaupt nicht an diese Kulturkämpfe Wokeness, genau, Anti-Wokeness anzustreifen, sondern der klassische alte Demokrat zu werden, also sozusagen der weiße männliche Arbeiterführer quasi aus dem Mittelwesten, ein bisschen versucht hat, das zu kultivieren. Das hat ihm ja auch diesen dramatischen Wahlsieg im Jahr 2020 eingefahren, dem im Vergleich zu dem hat ja, glaube ich, Kamala Harris, viele Millionen Stimmen verloren gehabt. Der Trump hat ja nichts dazu gewonnen, nur Kamala Harris hat im Verhältnis zu beiden verloren. Dafür hat diese Wokeness-Debatte sicherlich eine Rolle gespielt. Natürlich hat aber viel mehr noch eine Rolle gespielt, die Wahrnehmung der ökonomischen Situation, insbesondere aufgrund der Inflation, die es gegeben hat, ja, dass die Inflation jetzt 2,5% hat und dass es viel weniger Arbeitslosigkeit gibt und dass sozusagen die Einkommen eigentlich gestiegen sind, verglichen mit den Jahren davor. Das haben die Leute nicht so wahrgenommen wie den Preisauftrieb, den du ja nicht mehr zurückkriegst. Und dann spielte natürlich eine Rolle, dass Biden so lange an seiner Kandidatur festgehalten hat. Ja. Kamala Harris in einem sehr sozusagen rumpelnden Verfahren dann erst, glaube ich, 150 Tage vor der Wahl gekürt worden ist und dass sie vielleicht auch ein bisschen was anders ausstrahlt von der ganzen Body Language. Ich glaube, dass in der jetzigen Situation, wo du auch sehr viel Misogynie hast, also Frauenfeindlichkeit, du als Frau sowieso schon mal schwieriger hast, und wenn du eine schwarze Frau bist, noch mal schwieriger. Aber wenn du dann eine Frau bist aus Kalifornien, die eine Anwaltskarriere hinter sich hat, die Generalstaatsanwältin war, die auch in diesen Designer-Hosenanzügen und immer in dieser, mit diesen Perlenketten auftritt, die auch, soll man auch nicht ganz vergessen, dann in der Kampagne am Titelblatt von Vogue erschienen ist, während der Trump sie zu McDonald's gestellt hat, da zahlst du halt in all diese Vorurteile ein, anstatt dass du es in die andere Richtung machst. Ja, das hat dir sicher nicht genützt. Nur, wie schon gesagt, es sind so viele Gründe, dass man jetzt Schwierigkeiten haben wird, zu sagen, das war der entscheidende. Der entscheidende Grund war, dass sie zu wenig Zeit gehabt hat. Ja, und dass sie so spät angetreten ist, wie die Umfragen für das Ticket Biden-Harris ja schon im Keller waren. Ja, also sie musste sich ja da erst auskämpfen.
Eine letzte Frage an dich, weil du hast ein bisschen ähnlich argumentiert wie zuletzt Sebastian Kurz. Also das scheint irgendwie ein neuer Spin zu sein, dass die europäischen Journalisten wären, ich spitze es jetzt zu, verliebt gewesen in Kamala Harris. Grundsätzlich ist US-Wählern ziemlich Powidl, ziemlich egal, was europäische Journalisten schreiben oder nicht schreiben.
Aber das haben wir
relevanter ist, glaube ich, schon,
aber das haben wir ja schon im Wahlkampf gesagt. Die europäischen Journalisten würden Harris wählen, also hat es die Titelblätter,
ja,
die Erlöserin, der Superstar, so, das ist das war's dann nicht so. Aber der Robert hat in vielen Dingen absolut recht gehabt. Ich hätte jetzt auch das Beispiel Vogue gegen McDonald's gebraucht, das waren natürlich Wahnsinnsbilder, also das ist irre. Die schwarze Frau glaube ich gar nicht mehr so heutzutage. Also Michelle Obama hätte meiner Meinung nach das Haus auch gewonnen gegen den Trump. Also da wird man sehen. Und Biden, hast du völlig recht, aber wo wir jahrelang gesagt haben, der Biden sind wir uns nicht mehr sicher, ob der Biden allein das Klo findet im Weißen Haus, hat jeder gesagt, das ist Wahnsinn, das ist eine Verfolgung und Verschwörungstheorie etc. Da, irgendwann hat man es dann nicht mehr leugnen können, dass er auch zu alt war. Das ist viel, und da hat es in den letzten...
Ja, hoffentlich passiert dem Donald Trump nicht dasselbe.
Naja, kann ja sein, der ist ja relativ schräg. Also von dem her muss man ja dazu sagen. Aber das hat einen sehr guten New York Times Gastkommentar. Das hat einen sehr guten Gastkommentar in den New York Times vor... Es hat einen sehr guten Gastkommentar in den New York Times vor 4 Tagen gegeben, wo das... Und die sind ja eher absolut Demokraten nah und Harris nah, die gesagt haben, das Problem ist einfach, dass bei den Demokraten man den Eindruck hat, dass eine totale Eliteblase gnädig ist zu den armen Unterschichtmenschen und ihnen Brosamen gibt und damit gewinnt es keine Wahl.
Das das ist ohne Zweifel sicherlich der Fall. Nur ein kleiner Hinweis darauf, also sollte es so sein, dass die kognitiven Probleme von Herrn Trump nochmal ärger werden und er zurücktritt, wird es nicht besser, sondern kommt J.D. Vance, der jetzt Vizepräsident ist, der erst recht ein noch radikalerer Kulturkämpfer als er ist oder genauso radikal oder vielleicht auf andere Weise verrückt. Ja? Also es wird nicht besser.
Naja, schauen wir mal. Ich glaube in Trump we trust.
Na gut, wir sehen auch hier zum Ende noch die zwei unterschiedlichen Welten. Gut, so danke Robert Miesig, danke Heimo Leposchitz. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.